Ich bitte dich, nimm eine bequeme Stellung ein und wenn du möchtest, fixiere irgendwo im Raum einen Punkt oder schließe deine Augen und komm zunächst einmal im Raum an. Konzentriere dich darauf, was du in deinem Raum gesehen hast. Eine Farbe, eine Form, ein Gegenstand, völlig egal. Und konzentriere dich darauf, was du heute schon gehört hast. Vielleicht eine Melodie, eine Stimme oder irgendein Geräusch. Und erinnere dich an etwas, was du heute schon gespürt hast. Vielleicht die warme Dusche auf deiner Haut. Wind, Kälte, Wärme, was auch immer. Und erinnere dich an etwas, was du heute schon geschmeckt hast. Vielleicht ein Getränk, ein Kaugummi, was auch immer. Und erinnere dich an etwas, was du heute schon gerochen hast. Vielleicht dein Duschbad oder ein Getränk, Kaffee, Tee, was auch immer. Und konzentriere dich einen Moment auf deine Atmung. Zähle, wie lange du einatmest und wie lange du ausatmest. Und atme ganz bewusst ein wenig länger aus als ein. Du darfst dir erlauben, all den Stress vom Alltag von deinen Schultern zu fegen und mit jedem Atemzug ein bisschen mehr in einen angenehmen Zustand der Entspannung zu gehen, so wie es dir angenehm ist, so wie du bereit bist, all das Wissen in dir aufzunehmen und tief in deinem Unbewussten zu verankern, so dass du es jederzeit abrufen kannst sicher genau. Und du darfst dir erlauben, all die Muskeln in deinen Füßen und speziell in deinen Zehen loszulassen. Geh in Gedanken jeden einzelnen Zeh einmal durch und lasse los. Du darfst dir auch erlauben, all die Muskeln in deinen Händen und speziell in deinen Fingern loszulassen. Geh in Gedanken mal in deine Finger und lasse los. Genau. jeden einzelnen Finger loslassen, so gut es dir möglich ist. Um all das Wissen tief in dein Unbewusstes zu integrieren. Und kontrolliere einmal dein Schulternackenfeld. Halten deine beiden Schultern den Kopf zu gleichen Teilen? Und falls nicht, ändere ein bisschen die Position, sodass beide Schultern deinen Kopf zu gleichen Teilen halten. Denk daran, stets ein bisschen länger aus als einzuatmen. Und manchmal ist es so, dass du irgendwo in der Umgebung vielleicht Geräusche wahrnimmst. Völlig normal. Geräusche kommen und gehen. Doch du möchtest dich in dieser Übung völlig auf meine Stimme konzentrieren und all das Wissen tief in dein Unbewusstes integrieren, um es sicher bei der Prüfung oder bei der Diagnosestellung oder bei Differentialdiagnosen abrufen zu können, mit jedem Mal besser und besser, so dass all die Geräusche in den Hintergrund rutschen können, mehr und mehr, so wie es dir angenehm ist. Und manchmal ist es auch so, dass Gedanken kommen, völlig normal. Lass sie weiterziehen. Stell dir vor, du könntest sie auf eine kleine, weiße Schäfchenwolke geben und die Gedanken ziehen weiter und weiter in den Horizont. Die Unwichtigen in die Unendlichkeit und die Wichtigen sammeln sich zu einer großen, weißen Wolke, so dass du sie später zu Ende denken kannst. Genau. Und du kannst nun all das Wissen zu ICD-10F4, neurotischen Störungen, tief in dein Unbewusstes integrieren. Die Reizkonfrontation ist eine Technik, bei der die Patienten die Erfahrung machen, dass die vorgestellte Katastrophe nicht eintritt. Sie wird beispielsweise bei Phobien benutzt. Eine anankastische, zwanghafte Persönlichkeitsstörung, ICD-10F6, ist dadurch gekennzeichnet, dass sie eigensinnig ist und rigide und übermäßig zweifelnd und vorsichtig ist. Eine Zwangsstörung kann zu sozialer Isolierung führen. Zwangsgedanken und Zwangshandlungen werden von den Betroffenen als sinnlos erlebt. Der Versuch, die Zwangshandlungen zu unterlassen, führt zu Anspannung und Stress. Antidepressiva können bei Zwangshandlungen die Prognose verbessern. Leidet ein Mensch darunter, Angst zu haben, sein eigenes Haus zu verlassen, Geschäfte zu betreten, in Menschenmengen zu sein, auf öffentlichen Plätzen, allein in Zügen, Bussen oder Fahrzeugen zu reisen, dann leidet er unter Agoraphobie. Zwangssymptome müssen mindestens 2 Wochen vorherrschen. Als Differentialdiagnose zu Tickstörungen können zum Beispiel Spätkinesien nach Neuroleptika-Behandlung treten, Zwangsstörungen, Aufmerksamkeitshyperaktivitätsstörung, Hyperkinese durch Medikamente oder Folgen von bestimmten Infektionskrankheiten. Bei Zwangserkrankungen verwendet man häufig verhaltenstherapeutische Verfahren. Häufig werden Antidepressiva gegeben. Die Zwangshandlungen dienen dazu, Unwohlsein und Angst zu vermindern oder zu reduzieren und gefürchteten Ereignissen oder Situationen vorzubeugen. Beide Geschlechter erkranken ungefähr gleich häufig an Zwangserkrankungen. Zwangsgedanken oder Handlungen im Kindesalter sind nicht unbedingt unsinnig oder sinnlos. Häufig sind dies keine Zwangsstörungen, sondern entwicklungsbedingte Schübe. Die häufigsten Zwangshandlungen sind Waschzwang und Kontrollzwang. Meist beginnen Zwangsstörungen in der Kindheit oder im frühen Erwachsenenalter. Zwangspatienten haben häufig auch depressive Störungen. Die Gedanken werden als quälend empfunden. Häufig versucht der Patient, den Zwangshandlungen oder den Zwangsgedanken Widerstand zu leisten. Zwangsneurosen haben sich nach Freud in der analen Phase fixiert. Verhaltenstherapie wird häufig bei Zwangsstörungen, Phobie oder Panikstörungen eingesetzt. Verhaltenstests bei Zwangsstörungen sollen vor allem dazu dienen, Aufschluss über Neutralisationsstrategien zu gewinnen. Egal bei welcher psychischen Störung ICD-10 F4 ist es bei neurotischen Patienten häufig Ziel der Therapie, die persönliche Beziehung zwischen Patient und Therapeut zu bearbeiten, das Kennenlernen von unbewussten Persönlichkeitsanteilen und Einblick in die eigene Gefühls- und Wunschwelt zu bekommen. Wenn jemand plötzlich Angst bekommt und pfotenähnliche Verkrampfungen an den Händen hat, sehr schnell und flach atmet, dann ist es eine Hyperventilationstetanie. Zu Phobien gehört zum Beispiel Agoraphobie, Spinnenphobie oder soziale Phobie. Bei der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie nach Rogers können Anpassungen behandelt werden, Anpassungsstörungen und der Therapeut wiederholt die Aussagen des Patienten. In Bezug auf eine Anpassungsstörung gilt: Die Störungen beginnen innerhalb eines Monats nach einem belastenden Ereignis oder einer veränderten Lebenssituation. Die Diagnose soll nicht vergeben werden, wenn auch die Kriterien einer depressiven Episode erfüllt sind. Als Übertragung bezeichnet man in der Psychoanalyse, dass frühere Beziehungs- und Interaktionsmuster auf die therapeutische Beziehung übertragen werden. Eine dissoziative Störung heißt, dass es körperliche Ursachen für Beschwerden zunächst ausgeschlossen werden müssen, und man unterscheidet zwischen dissoziativer Amnesie, dissoziativer Fugie und dissoziativen Stupor. Symptome von dissoziativen Störungen können zum Beispiel Trance oder Besessenheit oder Stupor sein. Bei einer Panikstörung ist es charakteristisch, dass die Angst ohne sichtbaren Anlass plötzlich da ist, dass derjenige schon Angst vor der Angst hat und dass er sich vor dem Kontrollverlust fürchtet. Bei Derealisation oder Depersonalisation wird der eigene Körper als unwirklich erlebt. Der Patient klagt zum Beispiel über den Verlust von Emotionen und dem Abgetrenntsein von Gedanken von der realen Welt, und die Patienten sind in der Unwirklichkeit der Veränderungen bewusst. Bei Anpassungsstörungen ist es wichtig, dass diese Störung unmittelbar nach ungefähr einem Monat dieses Erlebnisses, ein Lebensereignis, auftreten. Häufig treten auch depressive Symptome ein und üblicherweise sind soziale Aktivitäten beeinträchtigt und Angstgefühle treten auf. Der dissoziative Amnesie, auch psychogener Dämmerzustand, wird bezeichnet, wenn während des Dämmerzustands zum Beispiel Orientierungsstörungen auftreten. Während des Dämmerzustands können auch Kranke einfache Aufgaben machen und gewohnte Tätigkeiten verrichten. Das Bewusstsein ist getrübt oder eingeengt. Der Dämmerzustand kann im Rahmen einer psychogenen Reaktion auftreten. Patienten mit Angststörungen neigen davor, bestimmte angstauslösende Situationen zu vermeiden. Dies nennt man Konditionierung durch negative Verstärkung. Bei somatoformen Störungen ist es wichtig, dass körperliche Erkrankungen ausgeschlossen werden. Die Beschwerden des Patienten müssen ernst genommen werden. Hypochondrische Störungen zählen zu den somatoformen Störungen. Bei somatoformen Störungen kann es zu einem sekundären Krankheitsgewinn kommen. Es kann sich auch in muskulärer Schwäche äußern. Und somatoforme Störungen haben auch bei einer späten Diagnosestellung eine günstige Prognose. Bei der hypochondrischen Störung die auch zu den somatoformen Störungen gehört. Schenkt der Betroffene seine Aufmerksamkeit ein bestimmtes Organ oder einem ganzen Organsystem? Normale Empfindungen werden als krankhaft und belastend interpretiert. Ein charakteristisches Phänomen ist die Weigerung zu akzeptieren, dass dem Symptom keine körperliche Erkrankung zugrunde liegt. Bei einem Teil der Patienten besteht eine beträchtliche Depression. Häufig wird eine hypochondrische Störung nach dem 50. Lebensjahr erst manifestiert. Bei einer Somatisierungsstörung müssen die körperlichen Symptome mindestens 2 Jahre vorherrschen. 2 Jahre müssen sie beobachtet werden. Wenn ein Paar bei Ihnen sagt, dass Sie sich füreinander da sind, aufeinander Rücksicht nehmen, alles miteinander abstimmen, auch Ihre Bedürfnisse, dann nennt man diese Zusammenkunft Kollusion. Bei der klassischen Psychoanalyse nutzt man die positive Übertragung des Verliebtheit des Analysanten in den Analytikern. Freud geht davon aus, dass im Zentrum jeder neurotischen Störung letztlich stets eine frühkindliche Konfliktsituation steckt. Die Projektion der Elternbeziehung des Analysanten auf den Analytikern bezeichnet Freud als Übertragung. Der Hauptgewinn der positiven Übertragung besteht darin, dass durch den Umstand, dass der Analytiker an die Stelle des Vaters oder der Mutter gesetzt wird, die Möglichkeit der Nachreifung und Nacherziehung des Über-Ichs besteht. Wenn eine Frau zu Ihnen in die Praxis kommt, die seit 5 Monaten jeden Tag mehrere Stunden am Grab ihres verstorbenen Mannes verbringt und seine Kleidung trägt, alle sozialen Kontakte abbricht und objektiv unberechenbar ist, dann könnte es unter einer abnormen Trauerreaktion passen. Diese gehört zur Anpassungsstörung. Die Symptomatik Anpassungsstörung passt, weil das belastende Lebensereignis mit dem in Beziehung steht. Nach Freud gibt es typische Charakterauffälligkeiten, die einer bestimmten Fixierung in einer bestimmten Phase zugeordnet werden. Zum Beispiel werden zwanghafte Haltungen, Geiz der analen Phase zugeordnet und Antriebsminderung, Niedergeschlagenheit der oralen. Wenn ein Patient zum Beispiel Angst hat, mit dem Fahrstuhl zu fahren und Ihnen berichtet, dass er in der Klinik mit dem Fahrstuhl immer hoch und runter fahren musste, zunächst mit dem Therapeuten, später alleine, dann stellt dies eine therapeutische Maßnahme dar, der Verhaltenstherapie, dem Flooding, der Reizüberflutung. Und nun hast du all das Wissen zu ICD-10 F4 tief in dein Unbewusstes integriert und kannst es sicher beim Lernen, in der Prüfung und später in der Praxis beim Erstellen von Differentialdiagnosen abrufen. Und ich bitte dich, langsam wieder in das Hier und Jetzt zurückzukommen. Beginne, deine Füße zu bewegen, deine Hände zu bewegen, wieder kräftiger auf meine Stimme zu achten, kräftiger zu atmen, dich zu recken und zu strecken, so gut wie es geht, Wieder kräftig durchatmen, dein Gesicht auszustreichen, deine Finger zu bewegen, all deine Muskeln mal kräftig anspannen und wieder entspannen und völlig frisch und frei in das Hier und Jetzt zurückzukommen.